Der belgische Tuchhändler Antoni van Leeuwenhoek eröffnete einen Blick auf eine bislang verborgene Welt. Ende des 17. Jahrhunderts hatte er mit selbstgebauten Mikroskopen Teich- und Regenwasser untersucht. Und er erfand darin kleine Lebewesen, Bakterien. Mit der Zeit bemerkte er, dass diese kleinen Wesen selbst in menschlichen Speichel und sogar auf dem Zahnbelag lebten. Leeuwenhoek begann seither, seine Zähne mit Salz und Essig zu reinigen. Also wer nicht gerne die Zähne putzt, die Anfänge waren noch übler. Es dauerte noch fast 200 Jahre, bis man mittels Desinfektion in Krankenhäusern die Sterblichkeitsrate drastisch verringern konnte und die Wirkung von Bakterien und später auch von Viren verstanden hat und entsprechend damit umgehen konnte. Es ist eine faszinierende Geschichte, wie entscheidend es für die Medizin war, die wahre Ursache von so vielen Krankheiten zu entdecken und das einordnen zu können und entsprechend auch Maßnahmen angehen zu können. Über Jahrhunderte glaubten die Gelehrten, Seuchen und viele Krankheiten würden durch giftige Ausdünstungen aus dem Erdboden sich verbreiten. Und deswegen hat man dann mit irgendwelchen Stoffen geräuchert und gewedelt und versucht, irgendwie die schlechte Luft aus dem Raum zu bekommen. Und dabei waren es Bakterien oder Viren, die hier die Krankheit verursachten. Es macht einen großen Unterschied, die dem natürlichen Auge unsichtbaren Wirkungen von Bakterien oder auch Keimen zu verstehen. In Galater 5 zeigt der Apostel Paulus uns auch etwas auf, was für unser natürliches Auge erstmal nicht sichtbar ist. Im Christen findet nämlich ein Kampf statt. So ähnlich wie die weißen Blutkörperchen das Immunsystem des Körpers so gegen Eindringlinge wie Bakterien oder Viren kämpfen, so kämpft der Geist Gottes gegen das Fleisch. Das bedeutet, der Heilige Geist Gottes fördert in uns Christen eine geistliche Gesinnung entgegen der sündigen, gottlosen Gesinnung, die wir von Geburt an in uns tragen und die Paulus hier das Fleisch nennt. Und Paulus gibt diese wunderbare Zusage, dass wer im Geist wandelt, die Begierden des Fleisches nicht auslebt oder zur Erfüllung bringt, sondern als ein Kind Gottes wird er vom Geist geleitet. Doch wie sieht eigentlich ein Leben aus, das nicht vom Geist geleitet wird, sondern wo diese sündige und eigensüchtige Gesinnung die Herrschaft hat, wo das Fleisch regiert? Das erklärt Paulus in unserem heutigen Predigttext in Galater 5, die Verse 19 bis 21. Galater 5, ab Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Unser Thema heute lautet entsprechend der Formulierung hier aus unserem Text, die Werke des Fleisches. Die Werke des Fleisches. Und dazu sehen wir auch erstens eindeutig sündig. Die Werke des Fleisches sind eindeutig sündig. Zunächst erklärt Paulus, dass die Werke des Fleisches, also diese sündigen, eigensüchtigen, gottlosen Prinzip in uns Menschen, ganz deutlich sichtbar ist. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Man muss nicht lange suchen, man braucht kein Mikroskop oder muss 16 Semester Medizin studiert haben, um die Symptome des fleischlichen Wesens im Menschen zu erkennen. Es ist völlig offenbar. Die Werke des Fleisches sind offenbar, offensichtlich, klar erkennbar. Da ist dieser Kampf im Inneren des Christen. Der Geist kämpft gegen das Fleisch und dieser Kampf ist unsichtbar. Das, was in der menschlichen Seele stattfindet. Das Fleisch meint ja nicht unseren Körper, wie man das vielleicht denken könnte, sondern die Gesinnung oder die Ausrichtung, die wir von Adam nach seinem Sündenfall geerbt haben. Und der Heilige Geist ist auch nicht sichtbar. Es ist ein unsichtbarer Kampf in der Seele des Menschen. Es geht um die Gesinnung, um die Einstellung, um das Ganze, was uns antreibt, was unsere Motive sind. Das kann selbst das beste Mikroskop nicht sichtbar machen. Doch die Taten oder die Werke, die Handlungen, die von dieser fleischlichen Gesinnung geprägt sind, das, was daraus hervorgeht, die sind völlig offensichtlich. So wie über Jahrhunderte zwar nicht erkannt wurde, dass den Krankheiten entsprechende Bakterien oder andere Mikroorganismen zugrunde lagen, so waren doch die äußeren Symptome der Krankheit allen Menschen offenbar. Und so erklärt Paulus auch, dass wir alle die Auswirkungen des Fleisches nur zu gut kennen. Die fleischliche, sündige, gottlose Gesinnung in den Menschen offenbart sich nämlich in der Weise, wie er handelt, wie er lebt, wie er spricht. So wie der Hautausschlag auf der Oberfläche der Menschen, das Fieber oder die Schmerzen, so erkennen wir die fleischliche Gesinnung eindeutig an den Symptomen, an den Taten, an den Werken dieses Fleisches. Und diese Wirkung des Fleisches ist nicht wie eine Erkältung oder so ein leichter Infekt, der nach einer Woche wieder vorbei ist. Es ist aber auch nicht wie die schlimmste Seuche oder die tödlichste Krankheit. Denn selbst die schlimmste Krankheit kann höchstens den Leib töten. Aber die Folge des Fleisches ist nicht bloß ein leiblicher Tod, sondern Paulus erinnert daran, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Nicht nur die Werke sind offenbar, auch die Prognose ist absolut offenkundig. Nun, ihr könnt euch vorstellen, Ärzte versuchen, ganz ehrlich zu sein mit todkranken Patienten. Da hilft es nicht irgendwie, das zu sehr optimistisch zu sehen, sondern sie müssen irgendwie offen sagen, was sie zu erwarten hat. Aber sie werden es auch nicht immer nur von dem allerschlimmsten Szenario ausgehen. Sondern wenn irgendwo noch eine Hoffnung ist, dann sagen sie, ja, vielleicht, wenn manche Behandlungen gut anschlagen, dann können wir vielleicht noch von einem Zeitraum von so und so vielen Monaten bis so vielen Jahren vielleicht rechnen oder so. Ja, also man versucht sozusagen noch das Beste mit hineinzunehmen und trotzdem eine realistische Perspektive aufzuzeigen. Doch Paulus sagt nicht, die so etwas tun, werden nicht so viel vom Reich Gottes erben. Oder die so etwas tun, werden es schwerer haben, das Reich Gottes zu erben. Oder die so etwas tun, werden länger brauchen, bis sie das Reich Gottes erben. Nein, die offenkundige Folge ist, dass wer in dieser Weise von der fleischlichen Gesinnung beherrscht wird, wer so lebt, dass die Werke und Taten des Fleisches das Leben bestimmen, der wird das Reich Gottes überhaupt nicht erben. Keine Chance. Und bei der Bezeichnung Reich Gottes liegt der Schwerpunkt manchmal in dem geistlichen Reich, das durch Jesus bereits aufgerichtet wurde und das die Gläubigen schon jetzt ein Stück weit erfahren und davon profitieren. So sind wir bereits durch den Glauben hineinversetzt in das Reich von Jesus Christus. Wir haben jetzt schon das himmlische Bürgerrecht. Wir herrschen schon jetzt mit Christus, weil er sitzt zur Rechten Gottes. Aber an anderen Stellen meint das Reich Gottes die Herrlichkeit, wenn Christus wiederkommt und sein Reich vollkommen erfüllt und vollendet in einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und hier an unserer Stelle ist offensichtlich dieses kommende Reich gemeint. Denn Paulus spricht davon, dass er es im Voraus sagt, es ist ein zukünftiges Erbe. der so etwas tut, er wird es nicht erben. Das heißt, wer in dieser eindeutig sündigen Weise lebt und somit unter der Führung und Herrschaft der fleischlichen Gesinnung steht, der wird nicht Teilhaber des Himmelreiches sein. Nicht nur die Werke sind offenbar, sondern damit auch die Diagnose offenkundig. Wer all diese Symptome trägt, der wird nicht nur körperlich sterben, er wird den ewigen Tod erleiden. Er wird nicht in das Himmelreich eingehen. Diese Person wird nicht in der Herrlichkeit leben, sondern er hat kein Anrecht auf die Gemeinschaft mit Christus. Und der einzige andere Ort neben dem Reich Gottes ist die Strafe der Hölle. Der Ort, wo der ewige Zorn Gottes ruht. Und das ist eine wichtige Botschaft. Eine wichtige Botschaft. Paulus warnt davor. Wer so lebt, wird verdammt werden vor dem Gericht Gottes und er kommt nicht in das Himmelreich. Und das schreibt er nicht nur in diesem Brief, wo er jetzt schon so einiges an durchaus schwierigen theologischen Themen angesprochen hat, sondern schon bei seinem ersten Besuch, da wo er den Galatern das Evangelium verkündet hat, da wo die Gemeinde überhaupt erst aufgerichtet wurde und entstand. Da war diese Warnung Teil seiner Botschaft. Wenn ihr beherrscht werdet von einer sündigen Gesinnung, oh, dann werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Paulus sagt nämlich, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Er wiederholt es hier und er erinnert daran, schaut, das habe ich euch schon gesagt, als ich das erste Mal bei euch war. Die Werke des Fleisches sind eindeutig sündig. Und zweitens, erschreckend gewöhnlich. Die Werke des Fleisches sind erschreckend gewöhnlich. Wenn wir uns diese beiden Tatsachen vor Augen halten, dass die Werke des Fleisches absolut offenbar sind in den Taten der Menschen und gleichzeitig so böse und sündig sind, dass wer darin lebt, niemals das Reich Gottes erben wird, dann stellen wir uns sicher vor, hier müssen jetzt die abscheulichsten und grausamsten und gewalttätigsten Taten aufgezählt werden. Doch was Paulus aufzählt, sind nicht die außergewöhnlich groben Sünden derer, die schon jetzt bei der menschlichen Justiz lebenslänglich hinter Gittern eingesperrt werden. Hier geht es nicht um Massenmord und Kindesentführung und dergleichen. Tatsächlich ist keine der hier aufgezählten Werke des Fleisches an sich ein Vergehen, wo das deutsche Strafrecht in Kraft treten würde. Du kannst die alle durchgehen und sagen, ja, wenn ich offen darin lebe, wird niemals die Polizei vor der Tür stehen und sagen, hier, das Gebot hast du gebrochen. Dieses Gesetz hast du übertreten. Wie kann das sein? Hier geht es nicht um Mord und Entführung, Raub und Zerstörung, sondern was Paulus hier aufzählt, ist erschreckend gewöhnlich. Und zwar damals genauso wie heute. 15 Werke des Fleisches werden hier aufgezählt. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Die einzelnen Werke können wir grob unter 4 Bereiche zusammenfassen und wir wollen sie einmal durchgehen. Die Bereiche sind Lust, Macht, Stellung, oder Gemeinschaft und Genuss. Die ersten 3 Fleischeswerke gehören zum Thema Lust oder sinnliche Leidenschaft. Unzucht bezieht sich auf sexuelle Sünden jeglicher Art. Das Wort kommt ursprünglich von der Praxis, dass Sklavinnen zur Prostitution verkauft wurden, sodass die Männer ohne irgendwelche Verpflichtungen oder ihren sexuellen Lüsten nachgingen. Unzucht wurde dann mit der Zeit aber zum Hauptbegriff für alle sexuellen Handlungen außerhalb der Ehe. Spätestens seit Freud und seinen Nachfolgern hat sich so ein Denken auch in der Psychologie verankert, dass es am gesündesten ist, wenn ein Mensch seinen inneren Trieben und Leidenschaften einfach folgen kann, ausleben kann. Dass da nicht so viele Tabus sind, nicht so viele Regeln dagegen, sondern die Moral das nicht so sehr einschränken sollte. Er meinte, viele Krankheiten kommen aus diesem unterdrückten Trieben. Und bis heute hören wir es. Man solle sich nicht schämen, sondern sexuell offen sein, es ausleben. Tatsächlich war die griechisch-römische Welt in diesem Bereich enorm freizügig. Und wir entwickeln uns auch immer mehr dahin. Die Bibel nennt das Unzucht. Ein Werk des Fleisches. Und die Christen, die fielen durch ein neues Denken gerade in diesem Bereich auf. Das war absolut außergewöhnlich. Sie hatten plötzlich eine ganz neue Ordnung, in welche Sexualität hineingehört. Und besonders wichtig ist, dass diese fleischliche Gesinnung immer sich selbst zum Mittelpunkt hat. Gerade das macht es zu einem Werk des Fleisches. Es geht um mich, um meine Wünsche, um meine Freude, um mein Empfinden. Alles, was dazu führt, dass ich mich besser fühle, das ist gut. Unzucht ist Sexualität ohne Liebe, ohne Hingabe an den Nächsten, ohne Verantwortung, ohne echtes Miteinander, ohne wirkliche Gemeinschaft, sondern es geht um meine Lust. Wie meine Lust gestillt wird, wie ich zufrieden werde. Und darum ist Unzucht so deutlich ein Werk des Fleisches. Unreinheit bezieht sich auf die Weise, wie diese unzüchtigen Handlungen unsere Seele beschmutzen. Sie verunreinigen unsere Gedanken, die Weise, wie wir beurteilen. Und deswegen reden wir plötzlich unrein, machen ständig irgendwelche Witze mit sexuellen Anspielungen. Unser ganzes Denken, unser Reden, unsere ganze Haltung wird beschmutzt von dieser neuen Gesinnung, von dieser Art der Gesinnung, über dieses Thema zu denken und damit umzugehen. Und Ausschweifung ist die Folge, ist dann in der Folge, dass alle Hemmungen und Grenzen übergangen werden. Ja, wenn der Sinn verunreinigt ist, dann werden auch die Zügel fahren gelassen. Das, was irgendwann mal vielleicht eine Grenze schien, es wird immer weiter ausgedehnt. Alle Grenzen, alle Zügel werden fahren gelassen. Und dann sagt Paulus, das sind offensichtlich Werke des Fleisches. Das ist das, was diese fleischliche Gesinnung, dieser Trieb in uns hervorbringt. Oh, alles, was mir nur irgendwie Freude bringt, was mir nur irgendwie Erfüllung verspricht, das finde ich gut. Und alle Grenzen, alle Vorstellungen, die das irgendwie einschränken wollen, werden über Bord geworfen. Als nächstes folgt der Bereich der Macht. Paulus nennt hier den Götzendienst. Das bedeutet natürlich jede Hinwendung an Göttervorstellungen außer an den einen und wahren Gott. Götzendienst hat auf der einen Seite natürlich ein falsches Verständnis oder eine mit einer mangelnden Erkenntnis zu tun. Ja, ich erkenne den wahren Gott nicht. Wer einen anderen Gott anbetet als den Herrn, der hat den wahren Gott nicht erkannt. Aber was hat das mit Macht zu tun? Warum habe ich gesagt, es hat etwas gehört zu dem Bereich der Macht? Nun, in Römer 1 lesen wir, dass es dem natürlichen Menschen nicht so sehr an der Möglichkeit fehlt, den wahren Gott zu erkennen, sondern am Willen. Er will den einen wahren Gott nicht erkennen. Warum? Weil er ihm nicht die Ehre erweisen will und ihm nicht dankbar sein will und seinem Wort nicht folgen will. Er vertauscht die Herrlichkeit des ewigen Gottes mit etwas, was geschaffen wurde. Warum? Weil der Mensch durch Götzendienst eine Art der Kontrolle haben will. Im Epheserbrief erklärt Paulus, dass auch Habsucht eine Form des Götzendienstes ist. Es geht nicht so sehr darum, oh, ich glaube, es gibt irgendwie einen Gott und ich versuche jetzt zu erkennen, wer das ist und wie ich ihn anbeten kann. Sondern Götzendienst ist ein Werk des Fleisches, weil der Mensch sagt, nee, den wahren Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, den will ich nicht dienen. Ich suche mir einen anderen Gott, wo ich bestimmen kann, wie ich ihm dienen kann. Sodass ich eine Kontrolle habe. Wir vertrauen auf die Macht des Geldes oder des Besitzes, um den Erfolg und Schutz zu gewinnen, den wir uns wünschen. Und deswegen ist Habsucht Götzendienst. Wir geben sozusagen dem Geld das Vertrauen, das Gott gebührt. Etwas, was wir kontrollieren können. Und was uns genau diese Form des Erfolgs verspricht, die wir uns wünschen. Religion ist in den meisten Fällen die Suche danach, etwas zu tun, damit eine Gottheit dem Menschen Erfolg oder Schutz gibt. Ich gebe etwas, Geld oder Opfertiere oder irgendwelche Handlungen, und dafür bekomme ich göttliche Hilfe für mein Leben, für das, was ich mir wünsche, was ich vielleicht in meiner eigenen Kraft noch nicht erreiche. Selbst das, was scheinbar religiös und fromm ist, entpuppt sich so als völlig selbstsüchtig. Und wie schon bei der Lust, das Wesen, die Antriebskraft der fleischlichen Gesinnung ist die Selbstsucht. Es geht um mich, um meine Wünsche, um das, was ich will in meinem Leben. Bei der fleischlichen Religion geht es darum nicht um Anbetung, sondern um eine Art Machtspiel. Wie kann ich die Gottheit davon überzeugen, mir das zu geben, was ich mir wünsche? Und in diesem Bereich gehört auch die Zauberei. Wörtlich heißt es so viel wie Drogengebrauch. Was Paulus hier meint, sind religiöse Praktiken, bei denen man Rauschmittel oder natürliche Giftstoffe gebrauchte. Zum Beispiel, wenn man meinte, unter Drogeneinfluss könnte man Botschaften der Götter empfangen. Oder mit besonderen Substanzen könnten Kräfte im Leben freigesetzt werden. Das ist der Grund, warum in vielen Naturreligionen Drogen eine zutiefst religiöse Bedeutung haben. Aber man meint, hier kann man irgendwie die Energie der Götter anzapfen. Und Zauberei ist aber auch eine gute Übersetzung, denn es geht letztendlich darum, übernatürliche Macht zu gewinnen zum eigenen Nutzen oder zum Schaden der Gegner. Es ist die Suche nach besonderer Macht durch religiöse Vorstellungen und Praktiken. Es sind Werke des Fleisches. Und die mit Abstand größte Gruppe, die Paulus hier aufzählt, betrifft den Bereich der Gemeinschaft. Das bedeutet, es geht um die Weise, wie Menschen sich in einer Gruppe zueinander aufstellen, wie sie miteinander umgehen. Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien. Und euch ist vielleicht hier aufgefallen, viele dieser Handlungen stehen im Plural, in der Mehrzahl. Und das soll aufzeigen, es geht hier um die verschiedenen Formen, wie diese Sünde zum Ausdruck gebracht werden kann. Da steht sogar noch eine Gruppe an unterschiedlichen Formen dahinter. Feindschaft meint hier das Gegenteil von Liebe, eine hasserfüllte Sicht des anderen, ihn als Gegner und Feind zu sehen. Das ist ein Werk des Fleisches, dass ich sehe, der andere steht meinem Glück im Weg. Und jetzt ist er mein Feind. Streit ist dann der Anlass, der verfeindete Menschen voneinander trennt und die Gemeinschaft zerstört. Wenn ich schon den Nächsten als Feind sehe, oh, dann braucht es nicht lange, bis ich einen Anlass finde zum Streit. Und ich sage, ja, das ist, weil er das gemacht hat und weil er mir das genommen hat und wegen dieser Geschichte und deswegen. Nein. Der Streit kommt aus der Feindschaft schon heraus. Ich suche nur nach einem Anlass. Und das trennt uns. Eifersucht ist hier diese bittere Haltung, wo jemand meint, ihm wird etwas vorenthalten oder weggenommen. Ich bekomme nicht das, was mir zusteht. Und deswegen baut sich dieser Eifer in mir auf. Und ich sage, hier, ich komme hier nicht zu meinem Recht. Jemand anderes nimmt mir etwas, was ich denke, mir zusteht. Das Fleisch verzehrt sich nach der Erfüllung der eigenen Ansprüche. Zornausbrüche sind die Reaktion aus Streit und Eifersucht. Wenn der Hass unkontrolliert auf jemand anderen ausgelassen wird. Ja, jemand fängt plötzlich einfach an zu brüllen oder zu schimpfen oder sogar zornig um sich zu schlagen. Er hat sein eigenes Temperament nicht mehr unter Kontrolle. Zornausbrüche. Schon bei einer Kleinigkeit geht jemand in die Luft. Ein griechischer Philosoph vergleicht diese Handlung mit einem Hund, der sofort laut anfängt zu bellen, wenn es an der Tür klopft, obwohl er gar nicht weiß, ob ein Freund oder Feind vor der Tür steht. Auf jeden Fall gleich erstmal losbellen. Zornausbrüche ist das, was unser Leben bestimmt, was unsere Gemeinschaft prägt. Selbstsüchteleien, das Wort kommt von dem Begriff für eine Arbeit, die gegen Bezahlung verrichtet wurde. Und später gebraucht man es für Männer, die aus Gewinnsucht um ein politisches Amt warben und Wahlkampf führten. Aber ihnen ging es gar nicht irgendwie um eine besonders politische Sache, die sie durchbringen wollten, sondern sie wollten halt das Geld und die Macht haben. Und es wurde mit diesem Wort gebraucht, Selbstsucht. Es geht darum, alle Mittel zu gebrauchen für den eigenen Vorteil. Alles muss für meinen Zweck dienen. Alles muss arbeiten für das, was ich will. Selbst wenn es nach außen etwas Ehrbares scheint, so sind die Motive doch vollkommen selbstsüchtig. Zwistigkeiten und Parteiungen meint die Handlungen, die dazu führen, dass eine Gemeinschaft in immer kleinere Gruppen zersplittert wird. Weil niemand bereit ist, auf den anderen zuzugehen oder einen tragbaren Kompromiss zu finden. Nein, das ist meine Vorstellung, so will ich es haben und wenn du es nicht so haben willst, dann suche ich mir welche, die meiner Meinung sind und dann seid ihr unsere Gegner und wir sind hier und dann gibt es wiederum innerhalb der Gruppe die nächste Zersplitterung, weil es da auch wieder Meinungsverschiedenheiten gibt. Und es kommt zu keinem Miteinander, zu keiner Einheit, sondern immer nur wieder kleinere Gruppen. Wir gegen euch. Es geht jedem nur um die eigene Meinung. Man sucht Anhänger, indem man den anderen schlecht macht. Die Gräben reißen immer tiefer auf. Und Neid ist so ähnlich wie Eifersucht, aber nicht so sehr mit dem Blick auf das, was mir genommen wird, sondern auf das, was der andere hat. Und ich es ihm nicht gönne. Wieso geht es dem eigentlich so gut? Wieso hat er das und ich nicht? Und ich schaue mit einem finsteren Blick auf den anderen und sage, ja, der kann froh sein. Seine Wünsche sind erfüllt, aber ich hätte das doch eigentlich noch viel mehr verdient. Und ich missgönne dem anderen irgendeine Freude, irgendein Glück. Eine Unzufriedenheit, die nicht erträgt, wenn es dem anderen vermeintlich besser geht als mir. Und wieder, hier im Bereich der Gemeinschaft zerstört die fleischliche Gesinnung jede echte Beziehung, weil es nur um mich geht, um meinen Vorteil, um meine Stellung, um mein Ansehen, um meine Meinung. Paulus betont diesen Bereich, weil er hier selbst in der Gemeinde, in den Gemeinden in Galatien offensichtlich deutlich wurde, dass sie sich in ihren Streitereien fast gegenseitig auffraßen. Und er sagt, ihr seid so beschäftigt mit der Frage, ob ihr euch beschneiden lassen sollt und die ganzen Zeremonien vom Judentum übernehmen solltet. Merkt ihr nicht, was da unter euch los ist? Die Werke des Fleisches sind offenbar. Gerade in der Weise, wie so manches aufkommt, ans Licht kommt in eurer Gemeinschaft. Das zeigt nur, wie mächtig die fleischliche Gesinnung ist. Und damit dürfen wir uns niemals zufrieden geben. Die letzte Gruppe handelt dann vom Genuss. Zwei Praktiken werden hier genannt, die einen ausschweifenden Lebensstil bezeichnen. Trinkgelage und Völlereien. Es geht hier nicht nur darum, dass Alkohol getrunken wurde zum Genuss, sondern ein ausuferndes Besäufnis. Das Wort, was hier mit Völlerei übersetzt wird, ist ursprünglich meint ursprünglich ein Fest, das zu Ehren eines griechischen Gottes abgehalten wurde. Und bei diesen Festen, da feierten die Anhänger mit so einem ausgelassenen großen Festmahl und es wurde zu einer wilden Feier mit maßlosem Schlemmen und Saufen und oft anderen unmoralischen Handlungen. Nun, warum sind Urlaubsorte wie der Ballermann so beliebt bis heute? Die Menschen wollen einfach hemmungslos ihren fleischlichen Wünschen nachgehen, saufen, fressen, huren und nicht mehr durch irgendwelche Schranken und Verantwortungen begrenzt werden, so wie es im Alltag ist. Und das ist dann das Highlight des Jahres. Oh, der Urlaub, wo ich mal all das ausleben kann, was ich will. Und hier wird offenbar, was eigentlich in uns steckt. Und dann fügt Paulus noch hinzu, und dergleichen. Und wisst ihr, diese zwei Wörter sind niederschmetternd. Diese Liste ist nicht mal ansatzweise vollständig. Hier könnten wir für jedes Werk des Fleisches spielend noch drei weitere genannt werden und neue Bereiche aufgetan werden, die mit weiteren Werken gefüllt werden. Doch was diese Liste uns so deutlich machen soll, ist, wo es sexuelle Sünde und Machtmissbrauch und Streit und Zank und ein ausschweifendes Leben gibt, da hat das Fleisch die Kontrolle. Da herrscht diese fleischliche, sündige, gottlose Gesinnung. Diejenigen, die so leben, zeigen, dass sie immer noch unter der Kontrolle des alten Adam stehen, anstatt in dem neuen Zeitalter zu leben, das durch Jesus Christus eingeleitet wurde und unter der Leitung des Geistes steht. Und wisst ihr, was so erschreckend ist? Keine dieser Werke des Fleisches wurde in den letzten 2000 Jahren ausgetilgt. Keines. Wir können so einige tödliche Krankheiten und Seuchen zurückblicken und sagen, oh ja, das war früher ein Problem. Wow, wie viele sind daran gestorben. Aber heute, durch die Errungenschaften der Medizin, völlig ausgemerzt. Dem Herrn sei Dank. Aber jetzt gucken wir auf diese Liste, auf die Werke des Fleisches. Und da ist überhaupt keine Veränderung. Nicht mal eine signifikante Besserung. Ja, es gibt manchmal so ein bisschen kulturelles Auf und Ab. Manchmal ein bisschen mehr Moral und manchmal weniger. Aber wisst ihr was? Bei denen, die nicht neu geboren sind, ist genau das die Herrschaft in der Seele, im Herzen. Die Werke des Fleisches. Die sind noch genauso aktiv und stark wie je zuvor. Trotz aller medizinischen Forschung und hygienischen Maßnahmen und so manchen Errungenschaften, auch was das Verständnis angeht, wie wir denken und wie wir mit Not umgehen und was das in unserer Seele verankert und wie man da vielleicht Hilfestellungen geben kann, die Werke des Fleisches bekommen keine Besserung durch irgendeine gesellschaftliche Moral. Es sind nicht die vermeintlich schlimmsten und gröbsten Verfehlungen, sondern was eigentlich offenbar ist. Wir es aber für so normal und gewöhnlich abtun, es macht ja jeder. Sodass noch nicht mal ein ziviles Gesetz dagegen es gibt, ist die Gesinnung, in der es nur um mich geht, um meine Lust, um meinen Einfluss, um meine Freiheit, um meinen Vorteil, um meinen Genuss. Das sind die Werke des Fleisches. Das ist die Gesinnung des Fleisches. Das ist das Fleisch, das in uns ist. Jeder Mensch, der geboren wird, er wird geboren mit dieser Haltung, mit dieser Gesinnung, mit diesem Antrieb. Und darum drei Anwendungen. Lass dich im Voraus warnen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Lass dich im Voraus warnen. Es gibt Auch in diesem Land, viele Leute, die halten sich für Christen. Warum? Weil sie getauft wurden. Weil sie ab und zu mal einen Gottesdienst besuchen. Weil sie irgendwo im Regal eine Bibel stehen haben. Weil sie insgesamt daran glauben, dass es einen Gott gibt, der die Menschen liebt und darum wird schon alles gut werden. Doch ihr Leben ist völlig bestimmt von einer fleischlichen, eigensinnigen Begierde. Sie haben keine echte Gemeinschaft mit Gott. Ihre Taten und Ansichten werden nicht durch Gott verändert. Sie versuchen aber bloß das Beste für sich herauszuschlagen. Und sie sind ganz zufrieden mit sich und hoffen auf das Himmelreich, wenn es einmal vorbei ist. Und auf der Beerdigung murmeln dann alle Bekannten und Verwandten einander nicken zu. Sie hat es jetzt besser. Nein, ein Leben, das nur bestimmt ist von den eigenen Begierden, aber nicht durch den Geist Gottes, wird niemals das Himmelreich erben. Und das ist kein Geheimnis, was hier keiner wissen kann. Paulus sagt, ich warne euch im Voraus. Das ist nicht irgendwie so ein Mysterium, was niemand wissen kann. Das Wort Gottes warnt uns im Voraus, jetzt, heute und hier. Täusche dich nicht. Gott lässt dich nicht spotten. Mein Freund, nimm dir das zu Herzen. Ohne ein verändertes Leben wirst du kein ewiges Leben erben. Und dann ignoriere nicht das Offensichtliche. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Warum zählt Paulus diese Liste auf? Eine Liste, von der er selbst zugibt, dass sie noch nicht einmal vollständig ist. Er zählt es auf, weil wir für diese Sünden so blind geworden sind. Wir sind so blind geworden dafür. Die meisten von diesen Sünden würden auch in unserer heutigen Gesellschaft überhaupt nicht als problematisch angesehen werden. Ja, normal. Natürlich denkt jeder an sich. Das machen doch alle. Das ist doch gar nicht so schlimm. Für so etwas muss man doch jetzt nicht extra Buße tun oder um Vergebung bitten. Da gibt es doch viel schlimmere, viel größere Sachen. Und ja, es mag Sünden geben, die für sich genommen große Not verursachen. Aber es sind diese Sünden, diese Taten, diese Haltungen, die uns aufzeigen, was in unserer Seele geschieht. Wie verdorben unser eigenes Herz ist. Wer da am Steuer sitzt in unserem Leben. Und das ist absolut verheerend. Es ist diese Gesinnung, die unsere Ehen zerstört, die selbst scheinbare Frömmigkeit zu Götzendienst macht, die unsere Gemeinschaft ruiniert und selbst das Gute, was wir genießen sollen, in sündige Ausschweifung verkehrt. Diese Haltung, diese Gesinnung, dieses Fleisch zeigt unseren Ruin. Ignoriere nicht das Offensichtliche. Es geht nicht nur um die einzelnen Handlungen an und für sich, sondern dass sie aufzeigen, was dein Leben kontrolliert. Entweder das selbstsüchtige, sündige Fleisch oder der Geist Gottes. Und deswegen vertraue auf die Lösung Gottes. Vertraue auf die Lösung Gottes. Jetzt siehst du vielleicht auf diese Liste und sagst, oh nein, das meiste habe ich auf die eine oder andere Weise schon mal getan. Meine Gedanken sind unrein, meine Sprache ist unrein, meine Handlungen. Oh, bei vielen von diesen Dingen kann ich einen Haken dran machen und sagen, ja, da bin ich nicht ganz frei von. Ich muss mich jetzt richtig anstrengen, das alles in meinem Leben auszumerzen. Ich gehe jetzt rigoros vor. Am besten meide ich Gesellschaft, schließe mich mit einer Bibel ein in einer Kammer ein. Ich esse nur noch Brot und trinke Wasser, damit ich all das nicht mehr tue. Aber weißt du was? Das wird dir nicht helfen. Die Handlungen des Fleisches sind die Symptome, aber nicht die Ursache. Die Ursache ist eine fleischliche Gesinnung. Und du wirst die Symptome nicht bekämpfen, ohne dass du die Ursache bekämpfst. Und du wirst die Symptome nicht überwinden, ohne dass du an diese fleischliche Gesinnung herankommst. Und du kommst mit diesen Mitteln von Disziplin und Zucht und Ordnung und Erziehung und allen möglichen Maßnahmen und Ritualen und Einschränkungen, kommst du nicht heran an die Ursache. Du wirst das Himmelreich nicht erreichen, indem du dir vornimmst, all diese Dinge zu meiden. Du wirst es zum einen nicht schaffen und zum anderen wird es nicht ausreichen. Vertraue auf die Lösung Gottes. Es bedeutet zunächst, vertraue auf die Gnade in Christus. Jesus ist der einzige Mensch, in dem keiner dieser sündigen und fleischlichen Regungen je Raum gewann. Er ist keinem dieser Dinge nachgegangen. Er suchte nicht seinen eigenen Vorteil. Er ist gekommen, um sein Leben zu geben für Sünder. Er lebte ein sündloses und reines Leben. Er ist der vollkommene Sohn Gottes und durch seine Gerechtigkeit und seinen Gehorsam hat er das Himmelreich verdient. Doch er gab dieses Leben als ein Opfer. Nicht nur für die gröbsten Sünden, sondern für die ganze Sündhaftigkeit der Gläubigen. Für die ganze fleischliche Gesinnung, für all diesen Stolz und die Habsucht und diese Selbstsucht, die in uns drin ist. Er hat bezahlt. Und wer an ihn glaubt, der empfängt seine Gerechtigkeit und wird ein Kind Gottes und damit ein Miterbe Christi. Wir empfangen das Himmelreich Gottes aus Gnade. Wir erben es. Wir kaufen es nicht, wir verdienen es nicht, wir erben es als Miterben Christi, weil er für uns alles vollbracht hat. Wir können uns das Himmelreich nicht verdienen, wir können es nur aus Gnade durch Christus und mit Christus erben. Aber zu dem Glauben an Christus, zu der guten Botschaft, dass Christus für uns an unserer Stelle gestorben ist, gehört auch, dass er uns ein neues Leben schenkt. Und darum gehört zum Vertrauen auf die Lösung Gottes, vertraue auf die Wirksamkeit des Geistes. Genau das bestätigt Paulus ein paar Verse vorher. Ich sage aber, Vers 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Diese Liste zeigt uns auf, wie sehr die Sünde hineingedrungen ist in unsere Seele, in unser Denken, in unser Handeln und es bestimmt. Aber wo ist die Macht, die uns von dieser Sündenherrschaft befreien kann? Wer hat Macht, uns von diesem Antrieb, von dieser Gesinnung, von dieser Ausrichtung, von dieser Kraft, die in uns ist, zu befreien und nicht nur uns zu helfen, ein bisschen die äußeren Symptome zu schmälern. Christus gibt uns seinen Geist, der gegen das Fleisch ankämpft und eine neue Gesinnung in uns Stück für Stück prägt. Und die Frage ist nicht, ist das eine oder andere schon mal in deinem Leben vorgekommen? Oder kommt es noch ab und zu vor? Die Frage ist, gibt es einen Kampf in deinem Leben gegen diese Haltung, gegen diese Werke des Fleisches? Merkst du, dass du darin nicht einfach so leben kannst und zufrieden bist und dir keine Sorgen machst, sondern merkst du, wie dich das bekümmert, wenn plötzlich dieser Zornausbruch kommt, wenn plötzlich Neid aufkommt, wenn du plötzlich eine Feindschaft hast gegen eine andere Person und du merkst, ja, vielleicht hat er was Unrechtes getan, aber was ist da eigentlich in meinem Herzen los, dass plötzlich meine ganze Gesinnung so sehr darauf anspringt? In Homers Odyssee, diese antike Literatur, gibt es eine Erzählung von den Sirenen, Fabelwesen, die von einer Insel aus einen betörenden Gesang abgaben, sodass die Seeleute reihenweise auf die Klippen fuhren und die Schiffe wurden zerstört und die Seeleute wurden getötet von den Sirenen. Die wurden so angelockt von diesem Gesang und plötzlich waren sie wie benommen und wie verführt und sie wollten nichts anderes mehr als auf ihr eigenes Unheil zusteuern und gingen in die Falle. Und in dieser Geschichte, da weiß Odysseus von dieser Gefahr, aber er will den Gesang einmal hören. Also lässt er sich mit Seilen an den Mast binden und den anderen Seeleuten verstopft er mit Wachs die Ohren, sodass sie nicht hören. Als er den Gesang hört, da hat der Ton eben genau diese Wirkung, dass er völlig unbeherrscht, unbedingt auf diese Insel steuern will. Und alle Vernunft ist völlig weg. Er will unbedingt diesem Gesang folgen. Doch weil er gefesselt ist, kann er keine Zeichen geben und seine Männer hören ihn nicht und auch nicht den Gesang. Und so überstehen sie diese Versuchung. Nun, die Lösung zur Überwindung von sündigen Begierden ist nicht bloß, fessel dich an einen Mast, sodass innerlich trotzdem noch alles sich danach regt und verzehrt und ich versuche nur irgendwie äußerlich alles festzubinden, sondern wir brauchen eine innere Veränderung. Manchmal müssen wir auch solche Grenzen einrichten, um akuten Schaden zu vermeiden. Dass wir manche Mauern aufrichten, manche Hindernisse aufstellen, damit unsere sündige Begierde nicht einen zu großen Schaden anrichtet. Aber das, was wahre Veränderung bringt, ist nicht die äußere Bindung, wie sie im Gesetz geschieht, sondern eine innere Veränderung, dass der Geist da angreift, wo die Ursache steckt, da, wo der Keimherd ist. Vertraue auf die Lösung Gottes. Vertraue der Gnade in Christus und vertraue der Wirksamkeit des Geistes zur Ehre unseres großen Gottes. Dazu helfe uns Gott. Amen.